Ja, für diejenigen, die letztes Mal schon da waren, da hatte ich ja sozusagen den allgemeinen Rahmen, Fragestellung und Zusammenhang dieser Vorlesung vorgestellt. Das werde ich jetzt nicht wiederholen, sondern tatsächlich zur spezifischen Sache dieses Semesters kommen, die Philosophie in den hellenistischen Reichen und im frühen römischen Reich. Wobei heute sozusagen eine Restproblematik zu bewältigen ist, von der ich schon sehe, dass sie uns auch noch nächstes Mal beschäftigen wird. Philosophische Übergänge aus Sophistik und Sokratismus, einschließlich Platon und Aristoteles. Und einschließlich Platon kann man etwas sozusagen hinweismäßig behandeln, weil wir letztes Semester uns ausführlich mit Platon auseinandergesetzt haben. Aber Aristoteles, da werden wir ein bisschen mehr drüber sagen müssen. Das heißt, es wird schon noch viel zu behandeln sein. Aber diese Übergangszeit, das ist meine sozusagen philosophiegeschichtliche These, zwischen, sagen wir, dem Tod des Sokrates und, ja, sagen wir, dem Tod Epikurs, ist, glaube ich, als eigenständige Übergangsperiode in der Philosophiegeschichte unterschätzt und eigentlich erst im 20. Jahrhundert angefangen worden, tatsächlich zu adäquat zu erforschen. Weil dahinter steckte immer noch die Vorstellung, also zwei Sachen haben das verdeckt. Zum einen die Vorstellung, dass nach Sokrates die sokratischen Schulen der Philosophie gewissermaßen den kompletten Sektor der Philosophie abgedeckt hätten. Das nimmt die Form etwa an, mit der wir es auch heute zu tun haben werden, dass Diogenes von Sinope gewissermaßen als Schüler des Antisthenes konstruiert wird und damit die Kyniker sozusagen in den Sokratismus zurückprojiziert werden, was diesem Bedürfnis nach einer einheitlichen Genese der nachsokratischen Philosophien geschuldet ist und sonst, glaube ich, eine Konstruktion. Die zweite und dann noch viel gravierendere, also diese Problematik findet sich schon in der späteren Antike, also auch etwa bei Diogenes Laertius bereits. Die zweite Problematik, die diese Übergangszeit in der Philosophie verdeckt hat, ist die Fixierung auf die platonische Philosophie und ihre Folgen. Die gesamte Philosophie, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist ja in ihren Zeugnissen ganz überwiegend verloren gegangen. Und die Frage ist eigentlich, warum ist das geschehen? Das ist natürlich nicht auf eine einfache Formel zu bringen, aber der Grundgedanke, glaube ich, lässt sich schon als These formulieren. Es hat die Vorstellung gegeben, Alfred North Whitehead hat das klassisch formuliert, die abendländische Philosophie, das seien Footnotes to Plato, also Fußnoten zu Plato. Das heißt, Platon gilt als der eigentliche Begründer der abendländischen europäischen Philosophie und damit der Philosophie überhaupt. Auch etwa Ursula Wolf, die früher hier am Institut gelehrt hat, hat diese unter Philosophen durchaus populäre Vorstellung weiter verbreitet. Das ist aber nicht historisch wahr. Platon war innerhalb der Philosophie seiner Zeit nicht maßgeblich. Wenn die Zeitgenossen Philosophie gehört haben, dann haben sie nicht an Platon gedacht, sondern an Isokrates, der seine Konzeption ebenfalls und explizit im Anspruch gegen Platon und in dem Titel Philosophia abgehandelt hat. Und der Titel Philosophia ist ja auch kein original platonischer, sondern der geht mindestens bis auf Pythagoras zurück, der Philosophie allerdings, wie ich denke, eher als Partei der Philosophie begriffen hat, Partei der Sophia, der Weisheit, begriffen hat, denn wie Platon das seinen Sokrates erklären lässt, als Liebe zur Weisheit. Das heißt, diese Philosophen, die also zwischen Platon und dem Neuplatonismus, also der Veränderung der Lage und Tätigkeit der Philosophen und der Philosophie in der Spätantike gelegen haben, sind deswegen unbeachtet geblieben und dann auch verloren gegangen. Das ist sozusagen der Hintergrund, der es natürlich ein bisschen schwierig macht. Inzwischen ist aber genug sozusagen wieder aus den verschiedenen Nachrichten und auch ein paar Papyri sind hervorgekramt worden, es sind ein paar Papyri gefunden worden, sodass man sich doch ein ganz zuverlässiges Bild zumindest von dieser Epoche der Philosophie machen kann. Also das sind die beiden großen Verdeckungsfaktoren. Einmal der Versuch, so etwas wie einen einheitlichen Ursprung der hellenistischen und antiken und hochantiken Philosophien aus dem Sokratismus zu konstruieren, der so nicht tragfähig ist. Und zum anderen der Versuch, auch die antike Philosophie eben auf das zu reduzieren, was dann auch ganz faktisch geschehen ist, indem die Werke nicht mehr erhalten wurden, was von der platonischen Tätigkeit und Praxis des Philosophierens ausging. Zum Ersten gehört sicherlich auch, dass die hellenistischen Philosophenschulen, wie sie später entstanden, das ist noch 100 Jahre hin in der Zeit, über die wir reden, natürlich gerne bei dem Spiel mitmachten, ihre Anfänge möglichst bis zu Sokrates hoch zu projizieren. Aber ich denke, das ist bei kritischer Betrachtung gar nicht durchzuhalten. Alle großen hellenistischen Philosophenschulen haben ihre eigenständigen Ursprünge und sind nicht bloße Fortsetzungen des Sokratismus mit anderen Mitteln. Das heißt, wir haben zu behandeln Isokrates' sehr erfolgreiche Kritik an der platonischen Philosophie. Wir haben zu behandeln Stilpon aus Megara. Wir haben die Kyniker als Bewegungen von PhilosophInnen. Man kann das auch statt mit dem großen I mit dem Gender Gap schreiben. Das ist unwichtig, aber wichtig ist, dass tatsächlich in diesem Zusammenhang die erste nachgewiesene Philosophin auftaucht, Hipparchia aus Maronea, die Gefährtin des Krates aus Theben, die eben als Philosophin auch eine eigenständige Rolle gespielt hat. Und dann haben wir, und ich denke, das werden wir in der nächsten Sitzung machen, da muss ich dann noch davor setzen, Aristoteles selber, denn den haben wir noch nicht behandelt in dieser Vorlesung, das geht ja nicht, dass wir Aristoteles ganz rechts liegen lassen. Seinen Schüler und Mitarbeiter Theophrast von Eresos und die einzelwissenschaftliche Wendung des aristotelischen Peripatos. Der aristotelische Peripatos verabschiedet sich damit gewissermaßen aus der Geschichte der Philosophie. Es gibt da auch keine systematische Weiterarbeit und es ist mehr günstigem Geschick zu verdanken, dass die Vorlesungsmanuskripte des Aristoteles erhalten geblieben sind und dann später nicht vom Peripatos, sondern von alexandrinischen Gelehrten herausgegeben wurden, als Bücher geordnet und publiziert wurden, was das Corpus Aristotelicum ausmacht, wie wir es heute haben. Dass das so war, hat eine literarische Spur hinterlassen, nämlich die Dialoge des Sokrates. Ja, so wie Platon hat auch Sokrates Dialoge hinterlassen, sind alle verloren. Wir wissen nur noch ein paar Titel. Und das macht natürlich die Überlieferungssituation noch kompliziert. Von Aristoteles haben wir seine Vorlesungskonzepte, von Platon haben wir seine Dialoge. Das hat dann auch dazu geführt, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal was unternehmen. Das hat dazu geführt, dass man versucht hat, Platon auch sozusagen seine Vorlesungskonzepte zu rekonstruieren, ich möchte fast sagen anzudichten. Aber es ist wohl so, dass es nicht andere schriftliche Quellen zu Platon in der Antike gegeben hat, als seine Dialoge plus ein Dialog über das Gute, dessen Veröffentlichung er zurückgezogen hatte nach dem Echo auf die erste öffentliche Vorlesung. In der Antike bestand die Publikation eines Buches nicht darin, dass man es zur Frankfurter oder Leipziger Buchmesse schickte und dort am Stand ausstellte, sondern dass man ein öffentliches Lokal mietete und es darin vorlesen ließ von einem Buchhändler, wobei diese Buchhändler dann auch diese Vorlesungen dann dazu nutzten, also Platon hat da nicht selber vorgelesen, dass Kopien hergestellt wurden. Und das war die Art, wie damals die Vervielfältigung stattfand. Man kann sich so vorstellen, einer las vor und 20 schrieben mit. Und dann hatte man eben 20 Manuskripte aus einem gemacht. Das war die elementare Technik des Publizierens in der Antike. Und bei Platon scheint es so zu sein, dass er diesen Dialog über das Gute geschrieben, öffentlich vorgetragen hat und dann gesagt hat, aber das wird nicht verbreitet. Gut, aber das sozusagen zum Überlieferungsstand. Und wir werden uns natürlich auch nächstes Mal dann noch mit Aristoteles befassen müssen, wenn auch verglichen zu Platon im Schnelldurchgang. Aber das hängt auch damit zusammen, dass eben Aristoteles in der antiken Philosophie praktisch keine Rolle mehr gespielt hat. Dann haben wir uns zuzuwenden der alten Akademie Platons. Platon hat ja als Schule tatsächlich als erste so etwas wie eine Philosophenschule die Akademie gegründet und die ist dann noch von Speusipp, Xenokrates von Chalkedon, Polemon von Athen und Krates von Athen weiter geleitet worden im Geist der Fortsetzung des platonischen Philosophie- und Wissenschaftsprogramms. Das wäre das, was wir sozusagen bezogen auf diese Übergangszeit zu thematisieren haben. Wenn ich das schaffe, dann schaffen wir heute die ersten drei Punkte und Aristoteles und die Geschichte der älteren Akademie. Es gibt die Geschichte der jüngeren Akademie, auf die werden wir dann noch kommen, die eine eigenartige Form von akademischer Skepsis, so nannte man das dann, produziert haben. Aber das werden wir versuchen, nächstes Mal zu behandeln. Na, jetzt ist es aber so. Stilpon aus Megara. Ich diskutiere hier relativ oberflächlich und zusammenfassend. Das sind, sofern nichts anderes angegeben, die Angaben über den Stand unseres Wissens, die sich bei Wikipedia finden. Man kann von ihm sagen, dass er erstens tatsächlich bei einer der Sokratikerschulen, der Schule des Euklid von Megara, sozusagen gelernt hat, dass er aber allem Anschein nach dann ein eigenständiger Philosoph gewesen ist, relativ bekannt. Und ein wichtiger Punkt, den ich auch immer hervorhebe, diese Philosophen sind nicht irgendwie Leute, die irgendwo ihre Sachen erzählen, sondern die werden sehr ernst genommen. Am Hof des Ptolemaios, also einem der hellenistischen Herrscher wird er empfangen. Und seine Lebensweise ist in den antiken Quellen ausführlich gewürdigt. Er scheint 9 Dialoge geschrieben zu haben. Und möglicherweise war An meine Tochter kein Dialog, sondern sowas wie ein Lehrbrief. Aber wir wissen es nicht. Plutarch hat die These Stilpons überliefert, man könne nicht eines von einem anderen aussagen. Dazu muss man wissen, dass vermutlich schon Antisthenes die Struktur des Behauptungssatzes so wiedergegeben hat, und es gibt da ähnliche Formulierungen auch dann bei Platon, dass etwas von etwas ausgesagt wird, wird von Aristoteles auch zitiert. Ich sage über diese Tasche, sie ist schwarz. Ich sage etwas über etwas. Das ist die Struktur des Behauptungssatzes. Und Stilpon, und da steckt natürlich das schwierige Problem dahinter, zu unterscheiden zwischen dem Ist der Prädikation und dem Ist der Identifikation. Das Problem haben die Griechen genauso. Shakespeare ist Bacon, These, die zurzeit nicht sehr en vogue ist, ist eine Identifikationsaussage. Und diese Tasche ist schwarz, ist eine Prädikation. Diese Differenz herauszuarbeiten, hat die griechische Logik dann, ich würde mal sagen, seit Aristoteles klar geschafft. Anfänge dazu gibt es bei Platon, aber auch Platon fiel es sehr schwer. Und manche Paradoxien sowohl der platonischen Ideenlehre als auch der Prinzipienlehre beruhen auf dieser Schwierigkeit. Stilpon dreht hier jetzt das Rad des logisch-analytischen Fortschritts zurück, indem er schlicht behauptet, jede Behauptung ist eine Identifikation. Also er negiert den Unterschied zwischen Identifikation und Prädikation und kommt dann natürlich dazu, man kann nur sagen, Mensch ist Mensch und Feldherr ist Feldherr. Klassische These, die einzigen sinnvollen Sätze sind Tautologien. Hat es durchaus auch etwa im 20. Jahrhundert in der analytischen Philosophie wieder gegeben. Dann gibt es ein Fragment, was überliefert ist aus dem Dialog Metrokles. Es geht darum, ob der junge Alkimos Schüler des Stilpon werden soll. Und Metrokles fragt ihn, ob er denn wisse, was gut und übel ist. Und dann fängt der Alkimos an, einzelne üble Dinge aufzuzählen. Und dann geht es sicherlich weiter, das kennen wir ja nun aus Platon und anderen, dass ihm klargemacht wird, damit wisse er aber nicht, was die Differenz von gut und schlecht sei. Und damit sind wir bei dem klassischen Thema der moralisch-ethisch-politischen Grundunterscheidungen, die als grundlos und denen die Forderung eines gesicherten Wissens entgegengestellt wird, wobei man allerdings schon sehen kann, dass das gesicherte Wissen immer tautologisch ist. Von da aus von begrenzter praktischer Tragweite, um nicht zu sagen keiner praktischen Tragweite. Stilpon, zentrales Thema der ethischen und politischen Philosophie dieser Zeit, tritt für die Autarkie ein, die Selbstgenügsamkeit, die Fähigkeit, sich selbst in seinem Leben zu genügen. Zentrales Thema dieser ganzen Übergangsperiode. Und man weiß jetzt nicht genau, wie er sich das vorgestellt hat, aber ich denke, nach dem, was wir über seine logischen Ansichten gehört haben, wird man sich auch das sozusagen nach dem Modell der Tautologie vorstellen. Das heißt, man bleibt bei sich selbst, indem man immer streng bei sich selbst bleibt, und dann kann einem nichts passieren. Und in dem Sinne kann man dann die anekdotische Überlieferung interpretieren. Verbannung sei nicht weiter schlimm, da sie einem nichts Wichtiges nehme. Und auf Freunde sei man als autarker Mensch nicht angewiesen. Das einzige Wichtige ist man selber. Und man selber wird in der Verbannung immer noch man selber sein. Und Freunde braucht man nicht, weil man hat ja sich selber. Das ist die etwas simple, aber radikale Philosophie des Stilpon gewesen. Diogenes von Sinope ist eigentlich der richtig bedeutende unter diesen Theoretikern, wobei das Problem ist, dass wir von seinen Werken nichts wissen, nicht einmal wissen, ob die existiert haben. Es gibt auch Überlieferungen, die behaupten, er hätte gar keine Werke geschrieben. Die Debatte neigt inzwischen zu der Auffassung, dass es eher unplausibel ist, dass jemand mit so großer Wirkung nicht auch literarisch präsent gewesen ist. Was wir wissen, ist Anekdoten oder, wie man so schön sagt, Sentenzen. Also es wird ihm anekdotisch die Sentenz zugeschrieben, ob der Tod schlimm sei, wieso schlimm? Wenn er da ist, merken wir ja nichts von ihm. Eine Lehre, die dann später von Epikur systematisiert worden ist. Es wird in manchen Quellen behauptet, er sei Schüler des Antisthenes gewesen. Ich denke, das ist ein Konstrukt, was diesem Versuch der Systematisierung dieser Übergangszeit und im Grunde des Verschwindenlassens dieser Übergangszeit zugrunde liegt. Es gibt da eigentlich keine irgendwie belastbaren Grundlagen für die Aussagen, außer dass Antisthenes halt Hedonist gewesen ist, was aber Diogenes schon nicht war. Aber Diogenes war sehr nüchtern, materialistisch, und insofern kann man das dann an Antisthenes irgendwie anschließen. Aber das scheint mir letzten Endes nicht plausibel. Vielleicht die berühmteste Anekdote, in der dann auch gleich wieder ein zentraler Zug dieser gesamten Aktionsphilosophie, wie das genannt worden ist, deutlich wird. Die Griechen beschlossen mit Alexander gegen die Perser einen Kriegszug zu unternehmen, wobei er auch zum Oberfeldherrn ernannt worden war. Da bei dieser Gelegenheit viele Staatsmänner und Philosophen ihm die Aufwartung machten und Glück wünschten, dachte er, dass auch Diogenes von Sinope, der sich eben in Korinth aufhielt, ein Gleiches tun würde. Also große Staatsaktion, ist natürlich etwas fiktiv. Alexander macht sich auf, sein Weltreich zu erobern und gewissermaßen in Antizipation gratulieren ihm alle Großen seiner Zeit. Alexander, interessant, dass Alexander nach der Anekdote Diogenes aufsucht. Man kann daraus mindestens schließen, dass Diogenes eine sehr wohlbekannte öffentliche Figur gewesen ist, über die sozusagen bis rauf zu Alexander alle geredet haben. Und Alexander geht also zu Diogenes, und das kennen Sie viele von Ihnen ja schon, aber dieser blieb ungestört in seiner Ruhe im Kraneion, ohne sich im Geringsten um Alexander zu kümmern. Da begab er sich zu Diogenes hin. Also gewissermaßen zweistufig. Der geht überhaupt den Diogenes aufsuchen, und als er dann auf dem Platz auftaucht, tut Diogenes so, als ob er Alexander und seine Leibwache und Hofstaat, die ihn da begleiten, gar nicht sieht. Diogenes lag eben an der Sonne. Als aber so viele Leute auf ihn zukamen, Alexander und seine Kamarilla, reckte er sich ein wenig in die Höhe und sah Alexander starr an. Dieser grüßte ihn freundlich und fragte, womit er ihm dienen könnte. Geh mir nur, versetzte er, ein wenig aus der Sonne. Also die Bedürfnislosigkeit und der unbefangene, freie und gleiche Umgang mit den Großen seiner Zeit. Also da das hier eine sozusagen retrospektive Anekdote ist, ist Alexander hier schon als der erfolgreiche Welteroberer gedacht, der für die hellenistischen Reiche als gewissermaßen imaginäre Einheit die Legitimität aller Reiche gleichsam garantierte. Das ist sozusagen wirklich der Mittelpunkt der Welt von fast göttlichem Charakter, und der wird von Diogenes als einfacher Mensch behandelt. Davon soll Alexander so sehr betroffen gewesen sein, ungeachtet der ihm bewiesenen Verachtung, den Stolz und die Seelengröße des Mannes so sehr bewundert haben, dass er, als seine Begleiter beim Weggehen darüber scherzten und lachten, ausrief: Wahrlich, wäre ich nicht Alexander, ich möchte wohl Diogenes sein. Auch hier also wird eben deutlich, dass das nicht, sagen wir mal, die Praxis irgendeines mehr oder minder Verrückten war, sondern für die Zeit eine wichtige Rolle spielte. Wenn Alexander sagt, wenn ich nicht Alexander wäre, dann möchte ich wohl Diogenes sein, das betont ja die Rolle. Weil es geht nicht so sehr um die wirkliche Figur, die wirkliche Person des Diogenes, aber um diese Rolle. So hat das Plutarch überliefert. Was gut belegt ist, ist, dass Diogenes ein Leben der Bedürfnislosigkeit und der Armut geführt hat, wie es die damaligen Armen tatsächlich leben mussten, allerdings nochmal radikalisiert. Es gibt die berühmte Anekdote, dass Diogenes gesehen hat, wie ein kleiner Junge an einem Brunnen aus der Hand trank, und daraufhin habe er seinen Becher weggeschmissen und gesagt: Aha, ist ja überflüssig. Das geht auch anders. Ups. Ja, entsprechend, das wird das hier dann auch referiert. Und es wird eben auch seine Durchbrechung der Konventionen, sowohl öffentliches Essen als auch öffentliches Masturbieren, waren in Griechenland und wohl auch heute sozusagen ein Verstoß gegen die guten Sitten. Und genau das macht Diogenes. Und man kann sich natürlich fragen, was steckt dahinter? Autarkia, Selbstgenügsamkeit, Autarkie. Es ist göttlich, nichts zu bedürfen und gottähnlich nur wenig nötig zu haben. Möglicherweise eine Sentenz des Diogenes. Und man kann sagen, was Diogenes tut, ist radikal zu brechen mit den gewöhnlichen Vorstellungen, was gut, was nützlich, was erstrebenswert ist, und alles auf das animalische Minimum zu reduzieren. Wobei dann dieses animalische Minimum gleichzeitig aber trainiert werden muss. Also es ist nicht so, dass man einfach das, was Diogenes anstrebt, sozusagen als lebendiger Mensch von selber kann, sondern es bedarf auch noch einer besonderen Einübung. Also das und er macht hier einen Gegensatz auf. Während man die Einübung der Autarkie als eben sinnvolle Bemühung konstruieren kann, gibt es das viele Bemühen, was man tut, um sich zu bilden, um erfolgreich zu sein, um bei den Zeitgenossen anzukommen, um von seiner Familie akzeptiert zu werden und so weiter. Das sei aber alles abzulegen. Es gibt hier eine Radikalisierung der, bis auf die Sophisten zurückgehenden Unterscheidung von Nomos und Physis, und eben der Versuch, ein Leben rein nach der Ordnung der Natur plus entsprechender Übung zu führen. Das wird auch von ihm auf Kulturkritik angewandt, sozusagen die Krise der zeitgenössischen Kultur sieht er darin, dass eben in dieser Weise vom einfachen Leben, das ist ja eine Formel, die dann auch noch im 20. Jahrhundert benutzt worden ist, abgewichen wurde. Und zwar nicht das einfache Leben im Sinne der alten Tradition, sondern es ist ein konstruiertes einfaches Leben, was sozusagen die animalischen Notwendigkeiten, in dem Sinne Bedürfnisse, Reproduktionsnotwendigkeiten des Menschen, durch Training zur Grundlage eines minimalistisch abhängigen Lebens macht. Entsprechend war er auch Anarchist, kann man sagen. Er hat die Abschaffung aller seinerzeit bekannten Staatsformen gefordert. Die einzige wahre Staatsordnung sei die Ordnung im Kosmos, also die Ordnung, die es sowieso gibt. Und die Menschen sollten nicht bestreben, eine eigene, eigenständige Ordnung zu schaffen. In dem Sinne kann es durchaus sein, dass der Ausdruck Kosmopolit auf Diogenes zurückgeht. Religiöse Ansichten wissen wir nicht, aber sozusagen, wenn wir dem Kontext trauen können, hatte er eine spöttisch-ironische Distanz zu allen religiösen Fragen, ohne sich besonders darum zu kümmern, die Religionen abzuschaffen oder ähnliche Dinge. Sie sind einfach nicht Bestandteil dieses von ihm konzipierten einfachen Lebens. Ebenso, und das ist ganz wichtig, und das charakterisiert auch diese Philosophie insgesamt, also den kühnischen Zweig der philosophischen Entwicklung, wird von ihm die traditionelle Bildung abgelehnt, wobei hier bei Wikipedia unter traditionelle Bildung zu viel verstanden wird. Traditionelle Bildung in Griechenland war Kenntnis der Klassiker, also Homer, Hesiod, und das war es eigentlich schon. Was hier genannt wird, Grammatik, Rhetorik, Mathematik, Astronomie und Musiktheorie, sind die ersten Reflexionsformen, die sich auf die klassische Bildung gewissermaßen aufgebaut haben, Grammatik und Rhetorik, und die beginnenden Wissenschaften, Mathematik, Astronomie und Musiktheorie, wobei Musiktheorie vielleicht hier etwas überraschend ist, aber die frühe Mathematik ist eben auch etwa Lehre von den Harmonien. Das ist bei den Pythagoreern ganz ausgearbeitet. Von da aus ist das verständlich, also Zahlenverhältnisse und Maßverhältnisse und musikalische Grundverhältnisse sind eben Gegenstand beginnender Wissenschaft damals. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Diogenes sich sowohl von allen tradierten Formen von Bildung als auch von den einsetzenden Wissenschaften distanziert und diese für überflüssig erklärt. Die minimalistische Form des einfachen Lebens beruht nicht auf wissenschaftlicher Einsicht, sondern auf einfacher empirischer Erfahrung. Die Anekdote mit dem Kind, das aus der Hand trinkt und mit der Hand die Linsen in den Mund führt, woraufhin er Löffel und Becher wegwirft, zeigen eben diese Art von einfacher, praktischer Erfahrung, was im praktischen Leben geht und was nicht geht. In der Tat, in dem Sinne kann man die Kynika als Vertreter eines gesunden Menschenverstandes begreifen, allerdings nur, indem man diesen gesunden Menschenverstand von allen konventionellen Elementen gereinigt denkt. Also der gesunde Menschenverstand findet das auch blöd, in der Öffentlichkeit zu masturbieren. Aber das finden eben die Kyniker nicht. Sondern von all diesen traditionellen Wertungen des gesunden Menschenverstandes machen sie sich systematisch frei. Er hat sich auch mit Logik beschäftigt. Das finde ich zwei Beispiele, habe ich im Netz gefunden. Alles gehört den Göttern. Die Götter sind Freunde der Weise, der Weisen. Freunden ist alles gemeinsam. Also alles gehört den Weisen. Also formell völlig korrekt. Und natürlich sozusagen als Spruch zum Betteln hervorragend geeignet. Oder bezogen auf das Tabu oder die Konvention, nicht öffentlich zu essen. Wenn Frühstücken als solches nichts Absonderliches ist, dann ist es auch auf dem Marktplatz nichts Absonderliches. Nun ist aber das Frühstücken nichts Absonderliches. Es folgt, also ist es auch auf dem Marktplatz nichts Absonderliches. Also das konventionelle Verbot, in der Öffentlichkeit zu essen, das in Griechenland galt, ist bloß konventionell und nicht Bestandteil des aufs Einfache Nötige reduzierten kynischen Lebens. Also, wie gesagt, mit dem Lehrer Antisthenes, das halte ich für nicht so richtig gesichert. Er kannte natürlich den Antisthenes und hat sich mit ihm und anderen auseinandergesetzt. Aber die Differenz, und das ist, glaube ich, nicht nur auf Antisthenes bezogen, die er deutlich macht, wird in dieser einfachen Metapher vielleicht deutlich. Antisthenes, soll er gesagt haben, sei eine Trompete, die zwar laute Töne von sich gibt, sich selbst aber nicht hören kann. Das heißt, was er bei der älteren sokratischen Philosophie, zu der Antisthenes gehört, kritisiert, ist erstens ihr Mangel an Selbstreflexion. Sie ist nicht in der Lage, selber zu beschreiben, was sie als Philosophen betreiben, also ihre eigene Tätigkeit zu reflektieren. Und zweitens, denke ich schon, steckt da auch dahinter, dass er eben immer wieder gesagt hat, man muss das, was man lehrt und überlegt, auch tun. In dem Sinne ist er in der Tat ein Aktionsphilosoph gewesen, der sozusagen wirklich die ganz praktische Alltagserfahrung in dem Sinne als Maßgabe für sein Philosophieren. Und sein Philosophieren ist eben auch eine bestimmte Art dieses minimalistischen, einfachen Lebens. Das lässt sich nicht trennen gewesen. Oder Platon, wenn er über Tischheit und Becherheit, also die platonische Ideenlehre, redete, meinte Diogenes, was mich anbelangt, Platon, so sehe ich wohl einen Tisch und einen Becher, aber eine Tischheit und Becherheit nun und nimmer mehr. Worauf Platon geantwortet haben soll, sehr begreiflich. Denn Augen, mit denen man Becher und Tisch sieht, hast du allerdings. Aber Verstand, mit dem man Tischheit und Becherheit erschaut, hast du nicht. Das ist sozusagen eine Probe, denke ich, des Niveaus der damaligen philosophischen Debatte. Und es steckt natürlich dahinter, dass Platon, hier könnte man Nietzsche sozusagen hinzuziehen, eben sagt, die Becherheit und die Tischheit, die sieht man Kraft eines Vermögens. Und dieses Vermögen ist dann die Grundlage dafür, dass es das wirklich gibt. Und das ist in der Tat etwas, was schon die Zeitgenossen nicht besonders überzeugt hat. Also diese Kritik des Diogenes trifft ein Kernproblem der platonischen Philosophie und ist nicht bloß ein dummer Witz. So, dann als Platon die Definition aufstellte, der Mensch ist ein federloses, zweifüßiges Tier, das ist bei Platon auch scherzhaft, und damit Beifall fand, rufte Diogenes einem Hahn die Federn aus und brachte ihn in dessen Schule mit den Worten, das ist Platons Mensch. Infolgedessen ward der Zusatz gemacht mit platten Degen. Also das ist natürlich sozusagen aus dem Bereich der komischen Literatur, wie gesagt, Platon führt das als Beispiel vor, wie man das mit dem Definieren nicht machen soll. Und was Diogenes dagegen einwendet, ist aber trotzdem etwas Wichtiges. Nämlich, alle Definitionen und Unterscheidungen müssen sich tatsächlich an den Gegenständen der realen Welt, die sie unterscheiden sollen, bewähren. Und wenn es eben so wäre, dass das die platonische Definition gewesen wäre, dann wäre diese durch ein entsprechendes Gegenbeispiel widerlegbar. Also Definitionen müssen in dem Sinne überprüfbar sein.
Also Zwischenfrage, wenn ich das sehr interessiert, hatte Platon eine Menschendefinition?
Ja, es läuft letzten Endes auf die Definition, dass der Mensch eben in der Lage ist zu denken, hinaus. Aber da muss man sozusagen, weil Platon führt das in Form einer Folge von paradoxen scheiternden Definitionsbemühungen vor. Und das muss man dann erst aus dem Dialog mühsam herauslesen.
Also Platon hat nicht im aristotelischen Sinne ins Gattung und
wie bitte?
Platon hat nicht im aristotelischen Sinne definiert, was man da Gattung nennen und dann spezifiziert.
Ich würde so sagen, Platon hat in der Tat damit angefangen, auch diese Definitionspraxis zu entwickeln, aber Aristoteles hat das erst systematisiert. Also, wenn wir Platons Definitionsversuche sehen, dann finden wir, dass er da einmal an die Sophistik anknüpft, die eben in der Tat solche paradoxen Definitionsspiele gemacht hat, und zum anderen aber versucht, darüber hinauszukommen. Und ich denke, er ist auch darüber hinausgekommen. Aber das können wir jetzt nicht vertiefen an dieser Stelle. Paul Nathorp hat, finde ich, sehr schön geschrieben, die Moralphilosophie des Diogenes, also die praktische Philosophie, lässt sich auf wenige ständig wiederkehrende Topoi zurückführen. Sie beginnt damit, alles nicht moralisch oder praktisch verwertbare Wissen zu verwerfen. Man soll nur forschen, das oder was in den großen Dingen schlecht und gut ist, und wissen, was man tun soll in seinem Leben und was man sagen soll. Das ist sozusagen die Operation, die Diogenes vollführt. Und das ist, glaube ich, wirklich von ganz großer Tragweite gewesen. Das hat dazu geführt, dass die Philosophie, die sich bei Platon, und das ist dann bei Aristoteles fortgesetzt, mit den beginnenden Wissenschaften versucht hat zu verbinden, sich von denen wieder radikal löst. Also die Frage, wie richtig und gut zu leben ist, wird damit von den Wissenschaften gelöst. Entschuldigung, was hört man? Na. Und er überliefert auch eine Definition des Diogenes von der Tätigkeit der Philosophen. Die Philosophie steht auf einer Linie mit der Wissenschaft des Steuermanns, des Arztes, und hat sich wie diese durch die Tat zu erweisen. Philosophie ist keine theoretische Wissenschaft mehr für Diogenes, sondern in der Tat eine praktische Wissenschaft. Und mit dem Beispiel Steuermann und Arzt, wobei man wissen muss, der antike Arzt ist eigentlich kein Pillendreher und verabreicht auch kaum Pillen und eigentlich auch kein Chirurg, sondern was er vor allen Dingen macht, ist den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen, welche Übungen sie machen sollen, was sie essen sollen, was sie meiden sollen, wo sie besonders aufpassen sollen in ihrem Leben. Das heißt, ist sowas wie, was die antike medizinische Praxis ist, so etwas wie eine Anleitung zum richtigen, gesunden Leben. Insofern ist es eben so wie der Steuermann. Das ist der vergleichbare Punkt. So wie der Steuermann eben sagt, wie das Schiff zu navigieren hat, um den Zielhafen zu erreichen, so sagt der Arzt, wie man sein Leben führen muss, um gesund zu bleiben. Und ja, Grammatik, Musik, Mathematik, Meteorologie sind deswegen dann überflüssig, weil sie zu dieser Frage, wie richtig zu leben ist, nichts beiträgt. Ebenso die Rhetorik. Da muss man sagen, hinter Rhetorik könnte man vermuten die Philosophie des Isokrates. Und die theoretische Philosophie, also hier kann man an Platon und Aristoteles denken, Platons Ideenlehre, sein Definitionsverfahren und so weiter, aber auch die gesamte Buchweisheit, also die literarische Tradition, das Schauspiel, die bildende Kunst und so weiter, alles das fällt seinem Kriterium der Nützlichkeit für dieses minimalistisch definierte, sozusagen kunstvoll und durch Übung konstruierte einfache Leben weg. Als Schüler des Diogenes werden genannt das Paar Krates aus Theben und Hipparchia aus Maronea, ein reicher Erbe, der sich zur Bedürfnislosigkeit bekehrt, ist Krates. Es gibt dann unterschiedliche Anekdoten, was er mit seinem Reichtum gemacht hat. Den Armen seiner Stadt geschenkt, ist die eine Version. Die andere zur Bank gegangen und es für seine Kinder angelegt, damit die das nochmal entscheiden können, ob sie es denn nun den Armen schenken wollen. Es wird berichtet, dass er viel angenehmer gewesen sein soll als Diogenes von Sinope. Und deswegen wurde er als Türöffner bezeichnet. Also er war jemand, der den Kynismus in die Gesellschaft brachte und damit auch, wenn man so will, wir würden heute sagen, gesellschaftsfähig. Vor 200 Jahren hätte man gesagt, hoffähig machte. Er war dann auch ein entsprechender literarischer Typus. Das heißt, man kannte ihn in Athen. Er war mit der Philosophin Hipparchia, die erste Philosophin, von der wir wirklich wissen. Man könnte natürlich sagen, Aspasia, die Geliebte des Perikles, war auch schon eine, oder in Platons Dialog die Diotima. Aber hier geht es um eine wirklich existierende Person, die eben auch wirklich spezifisch philosophische Tätigkeit entfaltet hat. Und es wird eben berichtet, dass sie in ihrer Heimatstadt von Krates Lehren gehört hat, was wichtig ist, um diese Philosophie auch zu begreifen. Das ist ein Philosophieren, auch wenn das argumentativ arm ist, und wir kennen natürlich die Schriften auch nicht, das in der hellenistischen Öffentlichkeit wirklich sozusagen bis in die Provinz, natürlich nur unter den gebildeten Ständen, diskutiert wurde, weil eben die Frage, wie richtig zu leben ist, in dieser Übergangszeit, wo es eben auch von der Polisordnung zu der neuen Reichsordnung sich ein schwieriger Übergang vollzogen hat, offenbar auch in den Eliten alle möglichen Leute beschäftigt hat. Wie gesagt, Maronea hört von Krates Lehren und Leben und verliebt sich in ihn, heiratet ihn sie setzt das dann gegenüber ihren Eltern durch. Und Krates wird dann nach Maronea zitiert. Ich meine, das sind alles Anekdoten, aber die zeigen eine bestimmte Struktur. Will sie dann von diesem Vorhaben abbringen und stellt ihr die Bedingung, dass sie seine kynische Lebensweise annimmt. Und so kommt es zu der sprichwörtlich gewordenen Hundeehe, Kynogamia, was dann nochmal die Interpretation, dass die Kyniker nach dem Hündischen, also dieser Reduktion auf das Animalische, ihren Namen haben und nicht von der dem Ort, wo Antisthenes gelehrt hat, dem Kynosarges. Und dann sollen sie in einfachen Gewändern herumgezogen sein, in der Öffentlichkeit gegessen haben und sogar in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr gehabt haben, also ganz entsprechend dem Konventions- und Tabubruch des Diogenes. Krates hat dann im Wesentlichen nicht etwa philosophische Traktate geschrieben, sondern literarische Werke. Die durch Parodie und Lob diese minimalistische, einfache Lebensweise, die der Diogenes sozusagen erfunden und propagiert hat, weiter verbreitet haben. Daraus will ich jetzt nur hervorheben, dass hier dann auch schon die Gegenüberstellung sinnlosen Philosophierens mit dem einfachen Leben beispielsweise eines Schusters erfolgt und es einen idealen kynischen Staat sogar gibt, der dann Ranzen heißt, in dem Anspruchslosigkeit, Friedfertigkeit und Zufriedenheit herrsche. Das heißt, den Eindruck, den man zunächst gewinnt, dass Diogenes von Sinope gewissermaßen ein Existenzialist und Privatphilosoph gewesen sei, den muss man wahrscheinlich schon zurücknehmen, auch seinen anarchistischen Anspruch ernst nehmen und eben diese Vorstellung, wenn das zur Grundlage der Lebensweise wird, dann wird das Problem der politischen Ordnung sich von selber lösen. Auch Krates wird etwa scherzhaft dafür eintreten, man solle sein Geld doch besser für Köche, Schmeichler und Prostituierte ausgeben, als für Ärzte, Ratgeber und Philosophen. Eben als Reduktion auf Funktionen dieses einfachen Lebens. Ich meine, Diogenes hatte keine Köche und keine Schmeichler und keine Prostituierten, aber diese dienen elementaren Bedürfnissen. Und wenn man schon Geld ausgibt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, dann besser für sowas als für etwas, was gänzlich unnütz ist. Die Ärzte, die einem sagen, wie man gesund leben soll, Ratgeber, die einem sagen, wie man sich politisch richtig verhält, und Philosophen, die einem erzählen, was denn das wahre Leben wäre. Auch Krates wird Kosmopolitismus nachgesagt. Es wird ihm der Spruch zugeschrieben, nicht eine Festung ist mein Vaterland, nicht ein Dach, sondern auf der ganzen Erde steht jede Stadt und jedes Haus mir zum Wohnen zur Verfügung. Wichtig ist noch, Krates hatte einen Schüler, nämlich den Syrer Zenon von Kition, der dann der Begründer der Stoiker gewesen ist. Womit eben nochmal deutlich wird, dass diese Übergangszeit eben eigenständig gewesen ist. Man kann ja keineswegs sagen, dass Diogenes und Krates irgendwie Vorläufer der Stoiker gewesen wären. So, dann haben wir als Nächsten, der hier in den Zusammenhang gebracht wird, Bion von Borysthenes, der, das ist wohl einigermaßen erhalten, ein Sendschreiben Antigonos Gonatas, also den König von Makedonien, den neuen König von Makedonien, geschickt hat. Und der, und das ist, glaube ich, soziologisch wichtig, tatsächlich, wie hier denn der wilhelminische Gelehrte von Arnim formuliert hat, buchstäblich der Hefe des Volkes entstammt, also damit sozusagen wörtlich der ärmsten und elendsten Unterschicht und deswegen tatsächlich in der Lage war, diese philosophische Tätigkeit tatsächlich volkstümlich zu machen. Wobei ich allerdings betonen würde, es geht nicht darum, jetzt in dem Sinne von Popularphilosophie, was man in manchen Quellen liest, also in manchen philosophischen Abhandlungen liest, in keinen Quellen, weil da eine Kategorie aus der Neuzeit transportiert wird, diese kynische Philosophie als Philosophie des einfachsten Lebens hatte natürlich als Adressaten alle. Jeder und jede Mensch, jeder Mensch konnte sich diese Lebensart zu eigen machen und dann so leben. Dass das in Wirklichkeit dann immer die Kinder der Reichen gewesen sind, wie im Fall von Gratis, müsste man dann noch mal eigens reflektieren. Aber immerhin mit Bion von Borysthenes ist deutlich, dass eben auch jemand, der Sklave gewesen ist und dann freigelassen wurde, tatsächlich als eine solche Figur des Philosophen denkbar und real möglich gewesen ist. Wichtig ist vielleicht auch noch, was mir ganz wichtig ist, dass bei Bio nochmal nachweisbar ist, dass Philosophieren als Tätigkeit weiterhin erst einmal primär für den mündlichen Vortrag bestimmt war. Es wurde aufgeschrieben, um dann wieder an anderer Stelle von anderen mündlich vorgetragen zu werden. Aber der Vollzug war nicht die Lektüre im stillen Kämmerlein, gewissermaßen das Meditieren über ein Philosophiebuch, sondern das gemeinsame laute Lesen und sozusagen die gemeinsame Einübung, kann man durchaus sagen, der entsprechenden Überzeugung. Ups. Theophrast, von dem wir dann noch sprechen werden, hat dann gesagt, der Bion hätte die Philosophie zuerst im Gewand der Hetäre auftreten lassen und entsprechend hat dann Eratosthenes das doch sozusagen auf den Abschaum der Bevölkerung bezogen. Und von Arnim spekuliert, dass sich das Publikum solcher Vorträge hauptsächlich aus den niederen Volksschichten rekrutierte, sei schon hervorgehoben worden. Wichtig scheint mir daran, dass das jedenfalls auch diese unteren Volksschichten erreichte und kein Problem der Bildungsschicht gewesen, kein ausschließliches Problem der Bildungsschicht gewesen ist. Das ist deswegen ganz wichtig, weil viele konventionelle Erklärungen für den Erfolg des Christentums so gehen, dass die Philosophen sich nur an die Gebildeten gewandt hätten und erst die Christen sozusagen tatsächlich eine Botschaft für die Ärmsten und Ausgeschlossenen gehabt hätten. Das ist offensichtlich historisch falsch. Das muss man sich dann anders erklären. Es gibt dann einen Telles von Megara schon im 3. Jahrhundert. Da wird eben in 7 Exzerpten so etwa erkennbar, über welche Fragen er argumentiert hat. Das Sein sei dem Schein vorzuziehen. So kann es etwas schlimme Folgen haben, tapfer scheinen zu wollen, es in Wirklichkeit aber nicht zu sein. Es geht hier auch immer um das Sein im Vollzug. Selbstgenügsamkeit wird eben so verstanden, dass man sich tatsächlich situativ auf die jeweilige Lage einstellt. Oder Verbannung, und das hatten wir ja schon, auch in der Verbannung ist man bei sich selber. Reichtum und Armut, sei nicht gleich bedeutend mit Unglück und Glück. Lust sei nicht das Lebensziel. Man könne nicht immer Lust empfinden und deswegen könne man Lust auch nicht zum Lebensziel erklären. Ganz überraschend, also, aber das ist durchaus konsequent. Auch Diogenes war nicht in dem Sinne ein systematischer Hedonist, sondern tatsächlich orientiert an einem solchen einfachen Leben, das unter allen Voraussetzungen funktionieren könnte. Und entsprechend wird eben auch die Affektfreiheit propagiert. Zwei vielleicht Pseudo-Zitate, aber sie werden als solche überliefert. Man soll nicht versuchen, die Umstände zu ändern, sondern sich selbst gegenüber den Umständen so vorbereiten, wie sie sind, nach dem Vorbild der Seeleute. Die Seeleute stellen sich halt auf die Wetterlage ein und fahren raus oder fahren nicht raus. Damals Segelreffen konnte man noch nicht, aber man konnte das Segel natürlich einziehen und sich insofern auf die Situation so einstellen, dass man möglichst wenig Schwierigkeiten hatte. Oder, dass meine Sohn oder meine Frau tot ist, ist doch noch kein Grund für mich, der ich noch am Leben bin, nicht an mich selbst zu denken oder mich nicht mehr um meine Habe zu kümmern. Also dieses bei sich selbst sein, was wir auch schon bei Diogenes gesehen haben. Insgesamt, ich glaube, damit sind wir mit Telles zu Ende, kann man jetzt versuchen, das etwas zu bilanzieren. Und da will ich jetzt gar nicht hin. Da komme ich nächstes Mal dazu. Diese kynischen Philosophen vertreten als gemeinsame Grundüberlegung die Suche nach einem durch Übung und Erfahrung konstruierten einfachen Leben, das das Ziel der Autarkia, der Selbstgenügsamkeit, verwirklicht. Und man kann sich natürlich fragen, wie kommt es dazu, dass diese Autarkia in dieser Weise ins Zentrum der Überlegungen rückt? Also, sowohl bei Platon als auch bei älteren Philosophen würde man finden, dass dieses auch ganz anders bestimmt werden kann, als Eudaimonia, als Seelenwohl und ähnliche Bestimmungen. Ich denke, man kann hier tatsächlich geschichtsphilosophisch oder geschichtstheoretisch argumentieren, dass diese kynische Philosophie so wichtig wurde, hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Selbstverständlichkeit der Polisordnung sowohl in ihrer traditionellen Form als auch in ihrer erneuerten demokratischen Form, wie sie Perikles vertrat, schwer erschüttert war. Wir haben es in dieser Zeit mit einer tiefen Krise dieser Polisordnung in beiden ihren Formen, der traditionellen und der demokratisch erneuerten, zu tun. Und zwar denke ich nach zwei Richtungen. Einmal nach innen, als Erschütterung dadurch, dass die Grenze zwischen Freien und Sklaven durchlässig wird, die bis dahin sozusagen selbstverständlich die Abgrenzung des Demos konstituiert hatte. Wir haben es bei den Philosophen, die wir diskutiert haben, bei Bion gesehen, der eben Sklave wird und wieder freigelassen. Aber wir haben auch die Erzählung über die Sklaverei des Platon und ähnliche. Also das ist wirklich ein Thema, das damals die Philosophen und die literarische Welt und die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Es gab auch Anträge in der Athener Volksversammlung, Sklavenbefreiung zu vollziehen. Und das wurde auch mehrfach gemacht, immer dann, wenn im Peloponnesischen Krieg die Rekruten ausgingen, dann wurden Sklaven befreit und dann gleich für die Schiffe rekrutiert. Also das war eine grundlegende Operation der attischen Demokratie. Und das machte natürlich diese scharfe Abgrenzung, die im Griechischen selbstverständlich traditionell zwischen Freien und Sklaven galt, relativ. Und damit stand eben die Frage da, in einer solchen Situation der historischen Krise, wie kann man sich da orientieren? Und ich denke, dass es eben nicht nur so war, dass man hier eine Praxis hatte, mit der man dann auch in den Wechselfällen des Lebens bestehen konnte und sich, Beispiel des Diogenes, durchaus auch Beispiel des Krates, des Türöffners, in den unterschiedlichsten Lagen behaupten konnte, sondern es stand ihm auch dahinter die Vorstellung, wenn alle das täten, dann entstünde ein stabiles und harmonisches Gemeinwesen. Also es hat Züge einer, man kann sagen, kleinbürgerlichen, kleinproduzentenbasierten Utopie. Die Vorstellung, dass eben alle ein ehrliches Handwerk oder Landwirtschaft ausüben und produzieren und so dann zu dieser Reproduktion des einfachen Lebens beitragen und damit sozusagen die großen Gegensätze, die die Polisordnung auch damals erschüttert haben, im Inneren überwunden werden. Das ist so die eine Seite, wo auf die Krise der Polis reagiert wird. Und die andere Seite ist durchaus ebenfalls historisch, nämlich die Frage, was wird denn aus diesem unübersichtlichen und permanent mehr oder minder kriegerischen Feld der einzelnen unabhängigen Poleis. Es gab den Attischen Bund, den die Athener ruiniert haben, indem sie die Bundesgenossen zu Unterworfenen und Ausgebeuteten gemacht haben. Und es gab mehrere andere Bünde dann. Ich denke, besonders interessant ist der Aetolische Bund, in dessen Konstruktion auch die Erfahrung mit der Ruinierung des Attischen Bundes durch die Athener eingegangen ist, wo tatsächlich versucht wurde, so etwas wie eine Gleichheit der unterschiedlichen teilnehmenden Poleis und trotzdem gemeinsame Handlungsfähigkeit zu konstruieren, also tatsächlich sozusagen das Problem einer polisübergreifenden, in Ansätzen repräsentativen Demokratie angegangen worden ist. Dieser ist letzten Endes dann militärisch gescheitert. Ob das notwendig war, kann man natürlich schwer sagen. Aber das war, denke ich, eine Entwicklungsperspektive, die dann abgeschnitten worden ist, dadurch, dass die Makedonen reichsbildend Eingriffen und die neue Form des hellenistischen Reiches, in der die Polis ja weiter bestand, aber der Überbau, eben der Reichsüberbau war von König und königlichem Apparat und königlichem Militär bestimmt. Ja, das ist sozusagen die Auseinandersetzung der Zeit. Ist es unvermeidlich, die Freiheit, die gleiche Freiheit, wie sie in der Polis explizit galt, aufzugeben, jedenfalls im Kern, indem die Polis in Königreiche integriert wurden? Wobei ich denke, man muss dazu sagen, diese Königreiche, indem sie eben die Polis dann als ja, ihre Form wahrenden politischen Gebilde innerhalb des Reiches behielten, ihnen aber jede letzte Entscheidung, insbesondere die Entscheidung über Krieg und Frieden, nahmen, haben dann ein Gemeinwesen neuer Art produziert, eben das hellenistische Gemeinwesen, in dem die alte Differenz, und da greift es dann auf die erste Problematik zurück, von Freien und Sklaven nivelliert wurde. In der die Perspektive der Befreiung als Freigelassener eigentlich die wichtigere Lebensperspektive war, als die Perspektive als Angehöriger einer freien demokratischen Polis. Und ich denke, ich muss jetzt hier an dieser Stelle noch etwas nachtragen, wo ich jetzt gar nicht weiß, wo ich das in meinem Vortrag, in meinem PowerPoint gelassen habe. Das muss ich dann eventuell noch einarbeiten. Nämlich, ich habe einleitend schon einiges zu Sokrates gesagt, aber habe das dann übersprungen und bin dann gleich zu den Kynikern übergegangen. Das muss ich jetzt in wesentlichen Zügen nachholen. Erste These, was von der Philosophiegeschichtsschreibung weitgehend vernachlässigt wird. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Also Entschuldigung, das mache ich mal wieder weg. Oh. Was von der Philosophiegeschichtsschreibung weitgehend vernachlässigt wird, der Isokrates ist nicht nur sozusagen Anfangspunkt der sich konstituierenden und institutionalisierenden Tradition der Rhetorik in Griechenland, sondern er begreift sich ganz explizit als Vertreter der Philosophie. Er hat das auch programmatisch formuliert. Und dazu werde ich jetzt mal Ihnen ein Zitat vortragen, das ich vorbereitet habe. Also seine eigene Lehre hat er in der Antidosis-Rede folgendermaßen beschrieben. Ich glaube allerdings, dass Menschen besser und wertvoller werden können, als sie es von Natur aus sind, wenn sie im Reden Ehrgeiz entwickeln und danach streben würden, Überzeugungskraft bei ihren Zuhörern zu erreichen und außerdem ihren Vorteil wollten. Und zwar nicht den, der von Unverständigen dafür gehalten wird, sondern den, der wirklich diese Bedeutung hat. Dass dies aber so ist, werde ich euch, denke ich, schnell aufzeigen können. Zunächst nämlich wird jemand, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Reden zu halten und zu schreiben, die Lob und Anerkennung verdienen, keine ungerechten, unbedeutenden oder privaten Rechtsstreitigkeiten betreffenden Gegenstand zu deinem Thema wählen. Er wird außerdem unter allen Gegenständen, die sich auf sein Thema beziehen, die passendsten und nützlichsten aussuchen. Wer sich nun daran gewöhnt, sein Augenmerk darauf zu richten und dies zu untersuchen, wird nicht nur für die jeweils aktuelle Rede, sondern auch für all seine anderen Tätigkeiten die gleiche Fähigkeit erwerben. Somit wird sich bei allen Wissbegierigen und in der Redekunst ehrgeizigen Menschen die Fähigkeit, gut zu reden und gut zu denken, gleichzeitig einstellen. Wer aber auf andere überzeugend wirken will, wird auch die Tugend nicht vernachlässigen, sondern wird besonders darauf achten, dass er bei seinen Mitbürgern einen möglichst guten Ruf genießt. Diese Vorstellung, Philosophie als sozusagen substanziell akzeptable und richtige und auch tugendhafte Vertretung der Redekunst, halte ich für eine Aktualisierung und Weiterentwicklung des Lehrversprechens des Sophisten Protagoras, den ich auch für einen bedeutenden Philosophen halte, mit dem Platon sich in seinem Dialog Protagoras auseinandergesetzt hat. Dort verspricht Protagoras, was man bei ihm lernen könne, nämlich Eubulia, Wohlberatenheit in privaten und in öffentlichen Dingen. Und er begründet das dann damit, dass man natürlich wissen müsste, wie alles Mögliche funktioniert, also technisches Wissen haben muss, Sachwissen haben muss, aber eben auch, wie er es vor das formuliert, Eidos, Scham oder man kann sagen Rollenbewusstsein, dass man eben weiß, ich stehe jetzt hier als Bürger auf einem öffentlichen Platz und kann eben nicht essen oder gar mich sexuell betätigen, sondern das geht eben nicht. Das ist nicht Sitte hier und diese Sitte eben dann entsprechend praktiziert. Und Dike, also Gerechtigkeit, also die Fähigkeit in beliebigen Sachfragen tatsächlich, in Streitfragen tatsächlich die richtige, gerechte Entscheidung zu treffen. Ich glaube, diese Fähigkeit der Eubulia hat der Isokrates zur Grundlage seiner Rhetorik gemacht. Das ist deswegen ganz wichtig, weil so die Tradition ein bisschen, gerade in Deutschland, dahin geht, Rhetorik als Überredungskunst. Dass man Leuten einredet, etwas, was man gar nicht vertreten kann. Das ist aber hier explizit gar nicht gemeint. Sondern, dass man die Fähigkeit hat, so wie Protagoras, tatsächlich in der jeweiligen Lage das Richtige zu erkennen und das auch seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern so zu erklären, dass sie sich das zu eigen machen können. Das ist der Punkt, um den es geht. Und das wird von Isokrates ganz ausdrücklich als Philosophia erklärt. Hier würde ich gerne noch anknüpfen, dass dieses dann von Isokrates selber nicht nur in sozusagen Modellreden und auch in einem Text über Philosophie, den gibt es auch, ausgearbeitet worden ist, sondern tatsächlich in einer elaborierten und durchdachten Schulgründung. Es gibt so etwas wie ein von Isokrates entworfenes Curriculum, wo man dann in 3-4 Jahren lernt, alles, was man braucht, um auf die Weise zum guten Redner und guten Politiker zu werden. Also das ist die zunächst einmal für die Athener sehr viel einleuchtendere Vorstellung von Philosophia, die es parallel zu Platon und gegen Platon gegeben hat. Platon hat sich übrigens, so wenig wie er sich jemals explizit mit Demokrit auseinandergesetzt hat, auch mit Isokrates nicht explizit auseinandergesetzt. Man kann aber vermuten, dass etwa seine Attacke auf Gorgias, seine Attacken auf Protagoras, also seine Attacken auf die Sophisten, immer auch den Isokrates mit seiner Verankerung in der bestehenden Praxis der öffentlichen Deliberation gezielt war. Also das werde ich noch in das PowerPoint entsprechend einarbeiten. Das ist mir jetzt bei der Vorbereitung irgendwie beiseite gerutscht. Und damit könnte ich jetzt sagen, hätte ich so den ersten Durchgang absolviert und könnte noch ein paar Minuten lang Fragen beantworten.
Ja? Eine Frage, das ist mir nicht ganz klar geworden. Diese Bedürfnislosigkeit und Bescheidenheit, die wir gesehen haben bei einem dieser Personen, was war der Grund dafür? Was war der Wert? Was war die Motivation?
Gute Frage, weil das habe ich jetzt nur angedeutet. Ich glaube, man kann das ganz gut begreifen, wenn man Aristoteles ökonomische Schriften liest. Da gibt es sozusagen zwei Disziplinen. Die Ökonomik, Hauswirtschaftslehre könnte man das übersetzen, wenn das nicht so weiblich konnotiert wäre im Deutschen. Und die Chrematistik, das ist die Erwerbskunst. Und Aristoteles sagt natürlich, Hauswirtschaft, sein Haus richtig bestellen und bewirtschaften, sein Gut sozusagen übers Jahr hin planmäßig bewirtschaften und gut durch den Winter bringen und so weiter und so fort. Und auch immer einen kleinen Überschuss zu erwirtschaften, um für Notfälle gerüstet zu sein, das muss jeder lernen, der verantwortlich ein Haus führt, also jeder eigentliche Polite. Chrematistik ist aber vom Übel. Also wenn der Erwerb von Geld zum Zweck wird, dann, so Aristoteles, ist sozusagen der Anfang vom Ende und das ist dann nur noch zerstörerisch. Und davor muss man sich hüten. Das ist soweit jetzt erstmal nur Referat von Aristoteles. Aber was man eben weiß aus der Zeit, und da gibt es vielfältige andere Quellen, ist, dass in dieser ganzen Epoche tatsächlich ungeheure Geldvermögen existiert haben. Also die Leute, bei denen die Sophisten aus- und eingegangen sind und die auch Sokrates zu ihren Symposien eingeladen haben, waren ungeheuer reich. Nach heutigem Maßstab waren das Milliardäre. Und die waren natürlich in der Lage, sich von den Zwängen ihrer Polis ein Stück weit frei zu machen. Und allerdings nicht dazu in der Lage, und das ist sozusagen das Drama des damaligen Athen, Kapitalisten zu werden. Ja, sie hatten große Vermögen und es gab viele Arme, auch freie Arme, also es ging nicht nur darum, Sklaven zu kaufen, sondern es gab auch Lohnarbeit, ja, in Athen. Gab es eben die Theten, das waren Tagelöhner. Aber es kam nicht dazu, dass diese großen Kapitalien dann eine Lohnarbeiterklasse sich gegenüber konstituieren. Und die Frage ist, warum kommt es nicht dazu? Das kann man relativ genau beantworten, weil die athenische Politik für diese Armen, die freien Armen, so etwas wie eine Alternativrolle schafft. Sie alle kennen den Ausdruck Diäten. Heute kriegen Parlamentsabgeordnete Diäten, also Tagegelder. Das ist damals noch von Perikles geschaffen worden, um Tagelöhnern zu ermöglichen, tatsächlich an den Geschäften der Polis teilzunehmen. Das heißt, Teilnahme an der Volksversammlung, Teilnahme an Theateraufführungen, Teilnahme an Festen und Feiern, Übernahme von Ämtern, wurde alles mit Tagegeld sozusagen versehen. Und damit war es möglich, dass dieser Stand, diese Klasse der freien Armen weiterhin erhalten blieb, ohne sich zu mit Haut und Haar und mit ihrer ganzen Arbeitskraft diesen aufgehäuften Kapital zu verkaufen. Das ist sozusagen im Hintergrund. Im Hintergrund gibt es dieses Spannungsverhältnis Und es gibt auch, das wird auch von der zeitgenössischen Literatur beklagt, das ist ja ein Thema, das bis in die Kulturkritik des 20. Jahrhunderts geht, eine beständige Auseinandersetzung mit der Kommerzialisierung, die mit der Ausdehnung von Geld- und Warenverhältnissen auch damals schon verbunden war. Allerdings Geld- und Warenverhältnissen schon relativ entwickelt, denen dieser Durchbruch zur Kapitalverwertung aus politischen Gründen verwehrt geblieben ist. Das ist der Hintergrund, warum dieses einfache Leben als Gegenkonzept entsteht, als Gegenkonzept, das eben weder auf der traditionellen Polisordnung beruht, wo eben jeder seinen Platz hatte und hierarchische Ordnung herrschte und die Geldverhältnisse das nicht stören durften, noch auf der erneuerten, sozusagen perikleisch-demokratischen Ordnung, wo eben freie Gleichheit aller freien Polisbürger herrschte, sondern nachdem beides in der Krise der Polis mehr oder minder perspektivisch zerstört war oder aussichtslos war, eben als Rückzugsposition dieses selbst konstruierte und selbst eingeübte einfache Leben.
Ja. Haben Sie das nicht irgendwie als inneren Widerspruch gesehen, wenn Sie sich da von Ihren, ich mal so sagen, reichen Freunden aushalten ließen und dann aber so diese ethische Monstranz der Bedürfnislosigkeit da vor sich her trugen?
Naja, da kann man zwischen Krates und Diogenes unterscheiden. Diogenes hat sich nicht von seinen reichen Freunden aushalten lassen, sondern er hat wirklich gelebt wie ein damaliger Bettler. Trotzdem wird er sicherlich von reichen Sympathisanten alles Mögliche gekriegt haben. Das hat er aber sozusagen für unbedenklich gehalten. Krates ist schon problematischer. Der Türöffner in der Tat nutzt alle diese Möglichkeiten, die er als selber ehemaliger Reicher durch seine Zugehörigkeit zu dieser Schicht hat. Ja. Aber Bion hat wohl wirklich auch einfach gelebt und gewissermaßen mit den Armen ihr Los geteilt und gleichzeitig ihnen Reden gehalten. Also insofern war die nicht so inkonsistent.
Ja. Hatten die dann mit dieser Philosophie in die Volksbewegung initiiert? Also hatten die Anhänger oder gab es einen Teil der Bevölkerung, die diesen Lebensformen dann auch anhing oder den folgten? Oder
also
Einzelpersonen? Der Rest war ganz anders.
Das ist ganz schwer abzuschätzen. Aber was es gibt, ist so etwas wie eine Hippie-Bewegung, allerdings vor allem unter den Söhnen der Reichen. Die Armen waren zu arm, um das zur Volksbewegung zu machen, aber wenn man von Arnim und anderen glauben darf, haben die mindestens sich das angehört und sich ihre Gedanken gemacht. Und dass Bion als Theoretiker, als Philosoph dazu stößt, aus solchen Schichten, lässt ihm auch erkennen, dass es da eine wirkliche Öffnung gegeben hat. Was es nicht gegeben hat, ist, dass das dann Kyniker Gemeinden oder sowas entstanden sind, sondern das war sozusagen eine demonstrative Existenz auf der Agora. Ne, im öffentlichen Raum der Stadt gab es diese Figuren, die kannte jeder und zu denen verhielt man sich irgendwie im Denken. Und das, denke ich, gilt auch für die armen Freien. Die haben das auch gesehen und sich da ihre Gedanken gemacht. Was für Gedanken sie sich gemacht haben, kann man aber jetzt nicht rekonstruieren. Dass es ihnen nicht völlig fremd geblieben ist, lässt sich an der Figur des Bion nachvollziehen.
Ja? Gab es eigentlich keine Sanktionen auf solche Provokationen der guten
Sitten? Die Athener Gesellschaft war offenbar in dem Sinne liberal. Der Prozess des Sokrates zeigt ja, dass es da Grenzen gab. Aber der Sokrates hat ja nun tatsächlich nicht eine alternative Lebensweise vorgeführt, sondern hat den Leuten demonstriert, dass sie nicht wussten, von was sie redeten und deswegen auch nicht wussten, was sie taten. Das ist viel schmerzhafter, als zu sehen, Aber es gibt auch Leute, die können das, die können ganz anders leben. Also, das ist das Interessante. Die Kyniker sind nicht verfolgt worden.
Nochmal ganz einfach gesellschaftspolitisch gefragt. Sie meinten, nicht wahr, dass eine kapitalistische Wirtschaftsordnung sich gar nicht durchsetzen konnte, weil nämlich die Möglichkeit bestand, die, sagen wir mal, sonst lohnabhängigen Volksmitglieder zu unterstützen durch die Diäten. Andererseits muss man aber auch überlegen, kann sich doch eine, sagen wir mal, im klassischen Sinne kapitalistische Wirtschaftsordnung auch deswegen nicht ausbreiten, weil doch, sagen wir mal, die Polis doch ziemlich eng dimensioniert war und doch also keinen richtigen größeren Markt generieren konnte, sodass sich sozusagen auf dieser Basis, ich war auf dieser Basis des Kleinstaates, auf, also rein quantitativ, aus der quantitativen Betrachtung heraus, auch gar kein kapitalistisches System richtig entwickeln konnte.
Nee, das ist, glaube ich, einfach falsch, weil also die griechischen Polis existierten alle auf dem Weltmarkt. Also so wie die, das waren Handelsstädte. Also die waren in ihrer Wirtschaftstätigkeit, sonst wären diese Riesenvermögen auch völlig unerklärlich. Das waren Riesenvermögen aus dem Welthandel. Und der reichte vom Schwarzen Meer, Odessa bis nach Gibraltar mindestens. Und da sind enorme Vermögen akquiriert worden. Und ich erkläre nur, warum diese enormen Vermögen, ne, die man in einem Kleinstaat gar nicht hätte bilden können, warum die nicht eine entsprechende Lohnarbeiterklasse produziert haben. Und sie haben nicht, weil es eben möglich war, als freie Arme sich anders zu reproduzieren. Und es ist auch überliefert. Die Teten hatten so die Moral, wer mehr als drei Tage bei einem arbeitet, der macht sich von dem abhängig. Also das war sozusagen bei denen auch eine Verhaltensmaxime, nicht lohnabhängig zu werden, sondern sehr, sehr wohl Tagelöhner, aber eben selbstständiger Tagelöhner.
Aber da muss es ein Steuersystem gegeben haben, denn die müssten ja irgendwie, sagen wir mal, die Zuwendung organisiert gewesen sein.
Steuersysteme gab es in dem Sinne nicht, aber es gab ein System, wie man hin und wieder den Reichen sagte, du bezahlst jetzt das und du bezahlst jetzt das, auch richtig viel Geld. Und für die Kriegskasse wurden die Reichen auch angezogen. Und natürlich auch das Geld aus der Staatskasse, aus dem die Diäten kamen, wurde den Reichen auch abgeknüpft, aber ziemlich ad hoc. Also da von einem Steuersystem zu sprechen, wäre falsch. Aber natürlich, die Polis, das ist schon richtig. Die politische Existenz und die Macht der Polis war eben in der Lage, den sozusagen potenziellen Kapitalisten so viel abzuknöpfen, dass man damit die Lohnarbeiterklasse ohne Lohnarbeit reproduzieren konnte. Ähnliches passiert dann nochmal, da gibt es eine entsprechende Analyse bei Marx, in Rom, ne, wo eben die Proletarii, ne, die nichts haben, nur ihre Arbeitskraft, nicht zu Lohnarbeitern der riesigen Handels- und Kriegsvermögen werden, weil eben Caesar und Augustus die staatliche Alimentierung durchsetzen. Wobei im Unterschied zu Athen ist es eben, handelt es sich nicht um freie Bürger, also sind nicht Sklaven, aber sind nicht Mitglieder der demokratischen Polis. Und es handelt sich aber nicht um ein solches komplexes System von Ad-hoc-Maßnahmen, sondern es handelt sich tatsächlich um eine systematische Versorgung. Also insofern, aber auch in Rom gibt es eben diese Alternative, die jetzt es möglich macht, dass es auch in Rom nicht zur kapitalistischen Produktionsphase kommt. Ja, vielen Dank.